Es ist allerdings echt so, dass eigentlich keine der großen Marken und auch der kleineren sich ernsthaft von der Anbindehaltung distanziert. Andexer Natur hat zum Beispiel angegeben, dass eigentlich jeder 10. Betrieb Kettenanbindehaltung betreibt und damit de facto Tierquälerei.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.
Grüne Weiden, saubere Ställe, glückliche Kühe. So präsentiert sich die Milchindustrie gerne. Die Realität in den Ställen sieht natürlich leider wirklich anders aus. Viele Kühe leben immer noch in Anbindehaltung, in Kettenhaltung. Warum das so ist und in welchen Produkten, auch sogar in Bioprodukten, die Milch landet, was ich als Verbraucherin vielleicht auch tun kann, darüber möchte ich heute mit Friedrich Müllen von der Organisation Soko Tierschutz sprechen. Bevor wir aber loslegen, eine Bitte an euch. Es wäre ganz toll, wenn ihr den Podcast von uns weiterempfehlt an eure Freundinnen, Kollegen, Familienmitglieder. Das würde uns wirklich total helfen und uns sehr, sehr freuen. So, jetzt aber Friedrich Müllen von Soko Tierschutz. Herzlich willkommen, Friedrich. Schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich, dass ich da bin.
Bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht maximal kurz ein bisschen erzählen, was ist Soko Tierschutz eigentlich für eine Organisation?
Genau, also Soko Tierschutz ist eine investigative Tierrechtsorganisation. Wir sind gegründet worden, um eben zu Themen zu arbeiten, wo andere entweder nicht rankommen oder sich auch nicht rantrauen oder auch nicht dazu arbeiten wollen, weil die Tiere zum Beispiel nicht so süß und putzig sind wie irgendwelche Pandas oder Bären, sondern eben Truthähne, die jetzt nicht unbedingt dazu anregen, dass die Leute sofort einen viel Geld spenden. Und das eben mit investigativen Methoden, dass wir eben die Leute finden, ausforschen, deren Taten dokumentieren und sie dann im besten Fall auch vor Gericht und manchmal auch sogar hinter Gitter bringen.
Spannend. Ja, investigativ, da hast du es schon gesagt. Foodwatch hat ja kürzlich gemeinsam mit Soko Tierschutz eine Aktion gestartet gegen die tierquälerische Anbindehaltung, wo es auch um eine investigative Recherche ging. Bevor wir auch darüber sprechen, ist, glaube ich, wichtig, noch mal einmal zu erklären, Anbindehaltung. Was ist das eigentlich? Wie muss ich mir das vorstellen, dass die Kühe, die Rinder da gehalten werden? Wie sieht das in so einem Stall aus?
Also Anbindehaltung ist nichts anderes als eine Fesselung der Kuh. Also die Kuh wird am Kopf mit einem Halsband, mit einer Kette an ein Stahlgitter oder Eisengitter gebunden und kann sich dann effektiv eigentlich kaum bewegen. Ein, zwei Schritte vor, ein, zwei Schritte zurück, das war's, wenn überhaupt. Und umdrehen oder rumtollen oder grüne Weide oder so schon gleich gar nicht. Also es ist die schlimmste Tierhaltung, die man sich für Kühe vorstellen kann. Eigentlich auch ein klarer Rechtsbruch, aber aktuell absoluter Standard. Fast jede dritte deutsche Kuh ist angekettet und da gibt es dann noch Varianten, dass die Tiere im Sommer mal kurz raus können und dann eben, sobald es ein bisschen regnet und kühl wird, an der Kette hängen. Aber Anbindehaltung bleibt Anbindehaltung. Es ist Tierquälerei.
Ja, Wahnsinn. Also ich kenne das noch aus meiner eigenen Kindheit. Bei uns im Dorf gab es noch so ein, zwei Milchviehbetriebe, da konnte man dann die Milch kaufen. Und ich weiß noch, wie ich als Kind da in den Stall bin, da standen also die Kühe auch das ganze Jahr über angekettet im dunklen Stall, im eigenen Dreck, im eigenen Kot. Ich fand das wahnsinnig furchteinflößend und schlimm damals als kleiner Junge. Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen naiverweise gedacht, dass solche Zustände heute im Jahr 2024 in Deutschland nicht mehr erlaubt sind. Das stimmt aber nicht, ne?
Ja, ich bin auch im Berchtesgadener Land aufgewachsen, also da, wo die Idylle angeblich am idyllischsten ist und die Wiesen am grünsten. Aber ich bin auch damit aufgewachsen, dass eigentlich die einzigen Kühe oder die einzigen Rinder, die auf der Weide stehen, waren Kälber oder Tiere, die halt auf den Tiertransport warten, um zu Fleisch zu werden. Alle anderen Milchkühe standen in Reih und Glied angekettet im Stall und das war völlige Normalität. Und ich habe noch Fotos, die ich mit 13 gemacht habe. Und das Foto könnte ich jetzt nehmen, die Fotos von vor 2 Monaten legen. Und es hat sich nichts geändert. In der Zeit ist die Anbindehaltung und Kettenhaltung von Hunden verboten worden, von Ziegen, von Pferden, von Schweinen. Aber die Milchkühe eben nicht.
Und Ihr habt ja jetzt eine Recherche gemacht, in welchen Produkten diese Milch aus Kettenhaltung landet. Da sind ja auch eine ganze Reihe namhafter Marken und Hersteller dabei, die wir, glaube ich, alle aus dem Supermarkt kennen. Kannst du mal erzählen, in welchen Lebensmitteln, in welchen Produkten im Supermarkt diese Milch aus Anbindehaltung verarbeitet wird?
Also wenn man jetzt vor einem Milchregal stehen würde oder Milchprodukteregal in einem Supermarkt, könnte ich eigentlich sagen, in allen. Aber ganz explizit bei der aktuellen Recherche Weinstefan, Exquisa, Omira-L und ganz explizit Andexa Naturland. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, weil jetzt sagen wir mal, die Leute, die jetzt Bioprodukte konsumieren, gehen ja eigentlich davon aus, dass sie es mit dem besten Tierhaltungsstandard zu tun haben und nicht mit dem schlechtesten. Es ist allerdings echt so, dass eigentlich keine der großen Marken und auch der kleineren sich ernsthaft von der Anbindehaltung distanziert. Andexa Natur hat zum Beispiel angegeben, dass eigentlich jeder 10. Betrieb Kettenanbindehaltung betreibt und damit de facto Tierquälerei.
Wahnsinn. Also ich glaube, das ist eine Sache, die viele wirklich überrascht, dass es also auch im Bio-Bereich weiterhin erlaubt ist und gang und gäbe ist, diese Anbindehaltung.
Ja, also ich habe alle so die ganzen Bioverbände durchgefragt, also Bioland, Naturland, Biokreis, wie sie alle heißen. Die meisten haben überhaupt nicht geantwortet, sind maximal unkooperativ bei dem Thema. Aber wenn man dann eben mal nachschaut auf den ihren Homepages und sieht, was die Richtlinien sind, dann sieht man, dass eigentlich Anbindehaltung auf gewisse Art und Weise immer irgendwie zulässig ist. Das sind dann halt die kleinen Betriebe, genau die Betriebe, wo die Menschen immer sagen, ja, ich kaufe ja vom Bauern um die Ecke, von einem kleinen Betrieb mit 10 bis 30 Kühen und gerade das sind die schlimmsten.
Weil für diese kleinen Betriebe es Ausnahmegenehmigungen gibt für die Anbindehaltung, habe ich das richtig verstanden?
Ja, es gibt bei Bio sowieso für fast alles, was man einem Tier antun kann, Ausnahmegenehmigungen und die werden dann auch fleißig genutzt und ja, die sagen halt, naja, wenn das ja so ein kleiner Betrieb ist, der kann sich ja auch nach 40, 50 Jahren nicht umorientieren, nichts verbessern und darf halt einfach so weiter wursteln wie immer und das sind wirklich Kerker. Also ich vergleiche das sehr gern mit Folterkammern, weil so sieht's in diesen Dingern aus. Sie sind dunkel, die Ställe sind niedrig, sind verdreckt, verschimmelt. Da wurde in Jahrzehnten nicht rein investiert und die Tiere hängen halt an den verrosteten Ketten und die Politik guckt halt einfach dabei zu.
Ich weiß, dass das bei euch so ein bisschen schwierig ist, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie eine solche Investigativrecherche bei euch abläuft. Also wie habt ihr herausgefunden, dass bei Exquisa, Weinstefan, Andexa Milch aus Kettenhaltung verarbeitet wird? Das haben die euch ja wahrscheinlich nicht einfach so freiwillig erzählt. Also wie lief das ab? Wie habt ihr das rausgekriegt?
Also wir haben versucht zu fragen, aber nee, freiwillig geben die nichts raus und dann muss man eben einfach viel in der Gegend rumfahren, gucken, wo sind die Ställe und bayerische Dörfer sind vollgestopft mit diesen Ställen und die machen ja auch gar keinen Hehl draus. Das Tor steht offen, man sieht die Tiere an der Kette. Wesentlich schwieriger ist es festzustellen, wohin die dann liefern. Früher hatten die immer so schön ein Schild vorne hängen. Inzwischen herrscht da mehr Geheimnistuerei und deswegen musste man die regelrecht observieren. Da saß dann halt ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin von uns, teilweise tagelang im Auto oder eine Minikamera oder eine Drohne wurde eingesetzt und dann konnte man eben plötzlich sehen, ah, da fährt ja zum Glück der Exquisa-Laster vor, dann haben wir wieder einen abgehakt und es war mühsam. Man würde sich wünschen, dass diese Branche mehr Transparenz hat, also die Milchindustrie ist so intransparent wie keine andere Tierausbeutungsindustrie in Deutschland. Auf jedem Ei ist eine Nummer, woran man den Betrieb identifizieren kann und die Haltungsform bei Milch nichts, nada.
Ja, ich fand das ja auch interessant. Wir haben dann die Unternehmen natürlich ja auch mit den Rechercheergebnissen konfrontiert und die haben sich ja im Grunde alle mehr oder weniger rausgeredet, ne? Und gesagt, naja, das ist irgendwie ein Auslaufmodell und das sind so kleine Betriebe und das ist irgendwie schwierig und das sind ja nur irgendwie 10% der Zuliefererbetriebe oder so. Eigentlich keiner der Unternehmen irgendwie sagt, das ja ist irgendwie Tierqual und wir stoppen das, ne? Das ist schon Krass.
Ja, weil die wie Junkies an der Milch aus der Kettenhaltung hängen. Das ist ein gewaltiges Milchmeer, was da entsteht. Es mögen zwar in Bayern 25.000 Betriebe sein, das klingt jetzt mit ein paar Tieren jeweils nur, aber das ergibt halt trotzdem eine gewaltige Menge. Wir sprechen hier von fast 1 Million Tiere und die produzieren jede Menge Milch und die Milch wird für Käse, Joghurt und Co. gebraucht. Da kommt die Branche nicht raus. Die wissen, sie können da eigentlich nicht weg. Und deswegen kommen seit Jahren und Jahrzehnten, ich bin ja seit 30 Jahren im Tierschutz tätig und das ist immer wieder das Gleiche, die gleichen Ausreden. Ja, das sind ja nur alte Leute, sie sterben ja bald weg. Und ja, es gibt ja genug andere, die jetzt investieren. Aber gerade die Bauern, die investieren wollen, die moderne Sachen machen wollen, haben ja nur sehr eingeschränkte Chancen, weil sie in einer totalen Wettbewerbsverzerrung sind mit totalen Schrottstellen, die nie was investiert haben. Und das ist auch für die Bauern total unfair.
Ja, klar. Weil sich diese Unterschiede in der Tierhaltung ja auch nicht im Supermarktregal ablesen lassen. Ne? Du hast es gesagt, also es sind bekannte, namhafte Markenhersteller dabei, wo die Produkte auch teuer sind. Es sind auch Biohersteller dabei. Und wenn ich im Supermarkt vor dem Milchregal stehe, ich kann halt einfach nicht erkennen, ist das jetzt Milch, die von einem Stall kommt, wo der Landwirt sich irgendwie wirklich Mühe gibt und da probiert, die Tiere gut zu halten? Oder ist das noch ein Hof, wo wirklich die Tiere in Kettenhaltung leben müssen? Das kann ich im Supermarkt nicht erkennen.
Das ist also schon auch irgendwie, wird halt alles zusammengepanscht. Ja.
Ja, genau. Es endet dann irgendwo in einem großen Milchwerk und wird dann abgefüllt. Ja. Wo die einzelnen Produkte dann oder die Milch dann herkommt, lässt sich kaum nachvollziehen. Also ist ja schon irgendwie auch so ein bisschen aus Verbraucherinnenperspektive ein bisschen frustrierend. Was kann ich denn da jetzt tun im Supermarkt, Friedrich? Was willst du raten?
Ja, nicht nur frustrierend, das ist im Prinzip eine Mission Impossible. Wer Kuhmilchprodukte konservieren möchte, ist eigentlich in der Falle und konsumiert auch Produkte aus krassester Tierquälerei. Im Übrigen ist auch nicht jeder moderne Laufstall richtig toll. Auch da gibt's richtig krasse Sachen. Aber da bleibt für den Konsument und die Konsumentin eigentlich momentan nur eine Möglichkeit, und zwar Boykott. Indem man halt einfach sagt, ich konsumiere gesunde, ökologisch produzierte Pflanzenmilch aus Deutschland. Der Hafer wächst bei uns aus den Feldern. Da hat man was Gesundes. Und im Übrigen darf man auch nicht übersehen, Kuhmilch ist ökologisch ein völliges Desaster. Also Wasserverbrauch, die ganze Gülle, die anfällt, die Ammoniak-Emissionen und das Methan, was die Kühe ausrülpsen, ist ein extremer Klimakiller. Also im Prinzip, wenn man momentan sich selber, der Umwelt und den Tieren was Gutes tut, dann geht man ein paar Regalmeter weiter und findet da eine überragende Auswahl von pflanzlichen Milchprodukten.
Also ja, klar, zu Hafermilch greifen ist da sicherlich eine gute Option. Aus Foodwatch-Perspektive würden wir natürlich trotzdem sagen, auch viele Menschen oder die allermeisten Menschen in Deutschland wollen natürlich weiterhin Milch und auch tierische Lebensmittel konsumieren. Und wenn das so ist, wenn man das so festhalten muss, dass es nun mal der Zustand in der Gesellschaft ist, dann würde ich sagen, müssen wir zumindest dafür sorgen, dass die Haltungsbedingungen bestmöglich sind. Und wie erreicht man das? Ja, halt durch genau solche Aktionen, die Foodwatch und Soko Tierschutz jetzt auch gemeinsam gestartet haben. Also Druck machen auf die Unternehmen, dass sich was ändert. Und auch Druck machen auf die Politik. Da ist ja zumindest ein bisschen Bewegung drin politisch. Also im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP 2021 vereinbart, Zitat, die Anbindehaltung spätestens in 10 Jahren beenden zu wollen. So 2021 ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. So richtig viel ist da bisher politisch nicht passiert, ne?
Ja, im Gegenteil. Also es gibt zwar jetzt einen schönen Entwurf für ein neues Tierschutzgesetz, wo wir uns ja alle wünschen würden, dass da drin steht, die Anbindehaltung ist von mir aus mit Übergangsfrist XY dann endlich vom Tisch und die letzte Kuh von der Kette. Aber genau das Gegenteil. Cem Özdemir und sein Ministerium haben sich von der Milchlobby breitschlagen lassen oder vielleicht auch musste da gar nicht so viel Druck ausgeübt werden. Und da steht jetzt drin, dass im Prinzip das Ganze nur umbenannt wird. Das kennen wir auch von den Käfighühnern. Damals wurde aus der Legebatterie die Kleingruppenhaltung und jetzt wird aus der Anbindehaltung eben die Kombinationshaltung oder bei Bio dann nochmal Ökokombinationshaltung. Also das heißt aber immer noch, dass die Tiere monatelang im Jahr an der Kette hängen, dass das auch überhaupt nicht überprüfbar ist, ob ein Bauer irgendwann mal, wenn es mal kurz die Sonne scheint, das Tier dann rauslässt und die Tierquälerei einfach fortgesetzt wird und auch natürlich die Wettbewerbsverzerrung, das sollte eigentlich die FDP interessieren. Aber da sieht's momentan politisch zappenduster aus, ist ein totaler Bruch des Wahlversprechens, eine Riesenenttäuschung. Und naja, wenn die Politik total versagt, dann müssen die Verbraucher und Verbraucherinnen natürlich Druck machen und halt auch im Prinzip schauen, wie können sie auf ihrem Tellerchen was ändern.
Ja. Ja, also das finde ich auch echt Wahnsinn im Grunde, ne? Das, dann wird da das einfach anders benannt. Kombinationshaltung, das klingt ja irgendwie deutlich netter als Anbindehaltung und damit ist das Problem gelöst. Ich erinnere mich auch an ein Interview, was ich gesehen hatte im Fernsehen mit unserem Agrarminister Cem Özdemir, wo er sich da schön in Szene gesetzt hat, irgendwo auf einer Kuhweide und da so sehr markig gesagt hat, ja, wir wollen die ganzjährige Anbindehaltung verbieten. Weil das ist irgendwie Tierqual. Ich dachte, ja, Mensch, ja, klingt ja gut. Bis ich dann nochmal genau hingehört habe und kapiert habe, was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, wir wollen die ganzjährige Anbindehaltung verbieten. Also das, ja, dass die Kühe dann das ganze Jahr über 365 Tage im Jahr im Stall angebunden sind, das soll verboten werden. Aber wie du sagst, diese Kombihaltung, wo die Tiere im Sommer zwar vielleicht auf der Weide stehen dürfen, dann aber in den Wintermonaten oder im Winterhalbjahr monatelang weiterhin im dunklen Stall angekettet sind, das soll einfach weiterhin ganz legal sein.
Ja, das ist eigentlich unfassbar, aber Cem Özdemir, der will ja einfach nur Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden und deswegen will er sich jetzt nicht noch irgendwie mit irgendeiner Lobby vermasseln. Und da sieht man halt den Zynismus, weil das Tierschutzgesetz ist da eigentlich ganz klar und alle Rechtsexperten, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, auch. Es ist ein Rechtsbruch, es ist ein Straftatsbestand, ganz klar. Und das Tierschutzgesetz sagt nicht, ah ja, ein Straftatsbestand, wenn der nur ein paar Tage oder ein paar Wochen anhält, dann ist das okay. Das ist ganz klar nicht so. Das darf man eigentlich keine Minute so machen. Und dass jetzt die Politik im Prinzip geltendes Recht bricht, um der Milchindustrie da ein weiteres Geschenk zu machen, zeigt halt, dass ja das Tierschutzgesetz nicht das Papier wert ist, worauf es geschrieben ist. Und das ist einfach total frustrierend. Das ist für mich die Konsequenz, warum ich vor 30 Jahren schon vegan geworden bin, weil ich einfach gemerkt habe, mit der Politik, das wird nichts. Man kann nur einfach selber Schritte einreichen und dann kann man auch wesentlich ruhiger schlafen, obwohl man die kotverkrusteten Kühe aus den Ställen noch vor Augen hat.
Ja, ja, und es zeigt halt auch wirklich, wie Organisationen wie Foodwatch oder Soko Tierschutz da einfach ständig immer wieder dran bleiben müssen, damit sich irgendwie mal ein bisschen was verändert. Also ja, wir werden auf jeden Fall weiter Druck machen bei dem Thema. Super, dass wir da mit euch zusammengearbeitet haben. War eine echt tolle Recherche und Friedrich, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Alles Gute, viel Erfolg weiterhin für eure Arbeit.
Gerne wieder und wir bleiben da dran. Unsere Leute sind gerade jetzt wieder draußen in dem Thema und ja, man muss halt am Ball bleiben, sonst wird das nichts für die Tiere. Jo, alles Gute. Tschüss.
Super, mach's gut, Friedrich. Tschüss.
Ciao. Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.